Willkommen, ihr Lustigen, zu einer neuen Folge. Zurück zum Glück. Ich bin Eva und heute erzähle ich was. Ich glaube, wenn ich länger drüber nachdenke, wird das hier alles irgendwie mehr und mehr zu einer Reklame für Meditation. Und weil ich Vipassana gelernt habe, zu einer Reklame für Vipassana-Meditation. Heute hatte ich den Gedanken, ich erzähle was über diesen Trainingseffekt, den es hat und wenn es überhaupt einen hat, wenn man öfter meditiert und was dann passiert. Also in der Hoffnung, dass ihr das spannend findet und auch lernen wollt, weil es doch ziemlich viele Sachen sehr grundlegend verändern kann. Also davon heute ein bisschen von mir für euch auf der anderen Seite der Musik. Jetzt habe ich ja monatelang geübt und Vipassana gemacht und die ganze Zeit nicht gewusst, warum mache ich das eigentlich. Es war mir so eine komplett große Neugier herauszufinden, Mensch, da muss doch noch was gehen. Da gibt es doch noch was zu erleben, zu erfahren, zu entdecken in diesem Leben, was ich noch nicht kenne. Frag mich nicht, warum ich diese Neugier hatte. Auf jeden Fall war da irgendwie so ein Gefühl von, das kann hier nicht alles gewesen sein. Und das habe ich schon länger und habe viele Sachen ausprobiert und jetzt unter anderem halt auch eben Vipassana, von dem ich schon so viel erzählt habe. Und solange es davon zu erzählen gibt, werde ich euch davon erzählen. Das nehme ich mir einfach raus. Es ist so ein bisschen wie eine sehr grundlegende Übung. Also es ist eine sehr grundlegende Übung, die grundlegender ist als all die anderen Erfahrungen, die der Mensch so macht. Und der Witz ist, es ist das Grundlegendste, was man überhaupt machen kann, das Meditieren, zudem das Vipassana, also das, was die Idee ist von dieser besonderen Einsicht oder was andere Achtsamkeitsmeditation nennen. Ich habe mir ja schon mal ein warmes Getränk mitgebracht hier. Kann man achtsam schlürfen. Ich empfehle euch das auch bei dieser Jahreszeit, etwas Warmes in der Hand zu haben und zu trinken. Die Geschichte von Vipassana, nochmal kurz für die Leute, die hier gerade einsteigen, ist, dass man auf verschiedene Arten meditieren kann. Und diese Art zu meditieren ist die, dass man eben das zugrunde liegende sucht und alles, was nicht zugrunde liegend ist, sondern alles, was man beobachten kann, dass man das halt auch benennen kann und entsprechend benennt und sich dann von der Beobachtung wieder löst zur nächsten Beobachtung. Das heißt, es ist so eine Übung in Loslassen, also es rauscht. Ah ja, das ist die Heizung, die habe ich angemacht, weil es ja insgesamt ein bisschen kalt ist. Falls ihr das Rauschen hört, nicht wundern. Es ist kein Wasserrohrbruch oder so. Die Übung, die man macht, ist eben dieses Loslassen. Und zwar, ich habe die Beschreibung, vielleicht kennt ihr die, gehört, dass man das wie Wolken am Himmel einfach vorbeiziehen lässt. Alles, was passiert, kommt und geht und kommt und geht. Und irgendwann merkt man, das, was bleibt, ist der Himmel. Und der Himmel enthält aber nichts. Außer es sind ein paar Wolken da, dann enthält er was. Das heißt, der Himmel ist Himmel, egal ob da Wolken sind oder nicht. Und genauso existieren wir eben auch als die Leinwand, auf der sich alles abspielt. Oder als die Wahrnehmung oder das Bewusstsein, in dem alles auftaucht, was auftauchen kann. Mit anderen Worten, immer wenn ich etwas erlebe, dann ist das nicht ich. Immer wenn ich etwas höre, dann ist das nicht ich, weil ich kann es ja hören. Immer wenn ich Stimmen in meinem Kopf habe zum Beispiel, dann bin das nicht ich, sondern dann sind das Stimmen, die auftauchen. Die sind ein bisschen bedrohlicher, weil nur ich die hören kann und alle anderen Leute denken, jetzt ist er verrückt geworden. Aber im Grunde genommen hat jeder diese Stimme im Kopf und wir halten das für normal. Also es gibt ja verschiedene Ausprägungen davon, jetzt mal zugestanden, aber wir alle kennen das, dass wir irgendwie irgendwas im Kopf hören, irgendeinen Satz, ob wir das jetzt als Stimme hören und wahrnehmen oder nicht, aber das ist halt so, oder Menschen sind halt immer so, ne, diese ganzen Überzeugungen, die wir haben über die Welt zum Beispiel, die sind halt wie so Sätze, die sich eingebrannt haben und die wir innerlich hören. Oder auch Urteile über andere Menschen, wie sieht der denn aus, keine Ahnung, sowas. Dann haben wir Stimmen im Kopf und dann können wir die hören. Dann sind wir aber nicht diese Stimme. Wir sind auch nicht der Prozess des Hörens, sondern wir nehmen wahr, dass was passiert. Das Hören passiert und das Denken passiert und das Bewerten passiert und dass all das passiert. Wir können auch unsere Gefühle wahrnehmen und so weiter. Also das heißt, dieses Vipassana, das wird jetzt hier schon wieder länger als geplant, ist eben die Übung, herauszufinden, was davon bin denn ich. Das ist ein wunderbares Werkzeug, also das Werkzeug, finde ich, auf dem Weg der Selbsterkenntnis. Denn was das Selbsterkenntnis bedeutet, nichts anderes als das Selbst zu erkennen, aber wenn das Selbst erkennbar wird, dann kann ich das nicht sein. Ja, also weil das Selbst auf einmal merkbar, oh, ich habe immer folgende Marotten oder ich denke immer so oder ich habe immer folgende Eigenschaften, dann heißt das, ich ist ein Ding, was ich wahrnehmen kann oder was wahrgenommen werden kann von dem, was wir eigentlich sind, von der größeren Warte her gesehen. Das heißt, in Vipassana können wir tatsächlich nicht nur in schönen Worten lesen oder von mir jetzt hören oder von anderen hören, du bist der Himmel und nicht die Wolken, die daran vorbeiziehen. Du bist die Wahrnehmung, du bist die Leinwand und nicht die Farbe. Und du bist auch nicht der Künstler, der das dahin malt, sondern du bist die Leinwand, die erlebt, wie das Leben auf dir malt. Oder ne, solche komischen, wunderschön klingenden, aber doch rätselhaften Aussagen hat man ja manchmal, kriegt man manchmal um die Ohren gehauen oder vorgehalten und findet sie toll oder komisch. Und in Vipassana geht man halt hin und erfährt. Das heißt, man hat das dann nicht als Worte, als Wissen im Speicher, sondern man hat das dann als Erfahrung in seinen Zellen, dass es tatsächlich so ist, dass man tatsächlich weder die Worte ist, die man redet, noch die Dinge, die man sieht, noch die man hört, noch die Gefühle, die man fühlt, ob es jetzt Schuldgefühl oder Schamgefühl oder Angstgefühl oder Einsamkeit oder auch positive Gefühle, Freude, nicht mal das ist man selber, sondern all diese Sachen, alles, was kommt und geht, ist eine Erfahrung. Bin vor einer Weile über diese Kundalini-Geschichte gestolpert. Da wird dann halt erzählt, ja, wenn du diese Form von Yoga oder Meditation oder Atemtechnik machst, dann kannst du Kundalini erleben und das ist das höchste aller Gefühle. Das ist das Ziel, auf das es sich lohnt, hinzuarbeiten. Da sind schon so viele Hinweise in dieser Aussage drin, dass es sich eben gerade nicht wirklich lohnt, außer dass es kann halt passieren. Man kann natürlich darauf hinarbeiten, aber ob man dann wirklich eine Kundalini-Erfahrung hat, ist dann eine ganz andere Frage. Und was bedeutet überhaupt Kundalini? Und jeder erfährt das ja anders, jeder beschreibt es anders, bla bla blub. Das fand ich auf jeden Fall ein tolles Beispiel für Mindfuck. Also da ist der Verstand mal wieder so richtig schön gefickt. Aber darf man das hier sagen im Öffentlichen? Okay, es ist nicht für Kinder, deswegen. Also der Verstand legt sich selber rein, weil er sich selber vorgaukelt. Wenn ich das mache, dann werde ich den höchsten Zustand von allen erreichen und dann bin ich angekommen. Aber alles, was ich erreichen kann, kann ich auch wieder verlieren. Das heißt, alleine in der Idee, dass ich noch nicht da bin, weiß ich rein theoretisch schon, dass es das auch nicht sein wird. Das heißt, alle Dinge, denen ich hinterherrenne, Menschen, Beziehungen, Erlebnisse, Gefühle, all die sind nur Wolken, die auf diesem Himmel vorbeiziehen oder sind Farben und Ereignisse, die sich auf der Leinwand abspielen, aber die nicht notwendigerweise die Leinwand verändern, weil dann wäre es ja keine Leinwand. Wenn die Farben die Leinwand, also ne, der Himmel kann nicht verändert werden, dadurch, dass da Wolken vorbeiziehen. Und Vipassana ist halt eben diese Erfahrung immer wieder, wenn man diese Erfahrung hat, wenn man immer wieder in Vipassana reingeht, kann man immer wieder diese Erfahrung haben, aber auch die, es ist nicht etwas, ein Ziel, was man erreichen kann, sondern das ist etwas, wo man sich reinfallen lässt, also was man erlaubt. Ich merke so langsam, ich habe mir viele Leute angehört, die über Erleuchtung geredet haben oder über Awakening und diese ganzen Stadien, die man da haben kann. Und ich merke langsam, wenn ich jetzt versuche, guck mal, es ist ja so einfach, das, was die so komisch verschwurbelt beschreiben, das kann ich euch jetzt in ganz einfachen Worten erklären. Ich merke das Problem. Es ist tatsächlich erst dann möglich, darüber zu reden, wenn man die Erfahrung hat. Das heißt, wenn ihr die Erfahrung habt, wie das ist, der Himmel zu sein und die Wolken ziehen vorbei, dann werdet ihr wissen, ja, das ist ein toller Zustand. Und dann ist vielleicht dieser Podcast nur dafür gedacht, euch daran zu erinnern, dass man in diesen Zustand wieder reingehen kann und dass es sich lohnt, den zu trainieren. Und wenn nicht, ist es halt auch nur schöne Worte. Aber genau, das Tolle ist, man kann trainieren. Es ist ja zwar etwas, was man nicht trainieren kann, weil man es nicht erreichen kann, aber man kann etwas anderes trainieren, nämlich das Loslassen. Man kann nicht trainieren, der Himmel zu sein, aber man kann trainieren, die Perspektive. Es ist so ein bisschen, als wenn man auf jede Wolke, die vorbei schwebt, aufspringt und mit gezogen wird, dann wird man immer aus seiner Mitte gerissen. Alles, was man beobachtet und wo man sich selber, also diese Attachments hat, zieht einen automatisch aus der Mitte raus. Alles, alles, was sich bewegt, das heißt alles, was ich erkennen kann, alles, was ich beobachten kann, ist im Grunde deswegen erkennbar und beobachtbar, weil es sich von mir abhebt. Das heißt, wenn ich mich selber da dran klebe oder ich glaube, ich bin das, ich glaube, ich bin Eva oder ich glaube, ich bin eine Frau oder ich glaube, ich bin eine Mama oder ich glaube, ich habe diese Rolle. Wenn ich das glaube, dann hänge ich an dieser Wolke fest und werde in die Länge gezogen. Je weiter diese Wolke fliegt und schwebt, umso anstrengender wird das, daran festzuhalten. Und umso mehr bin ich nicht in meiner Mitte. Und dann gibt es Wolken, die ziehen von rechts nach links und von links nach rechts. Und irgendwann kann es sein, dass der Mensch psychisch, auch, also mental oder auch physisch in einen Zustand kommt, in dem er sich so zerrissen fühlt, dass es knallt. Und dann kann man tatsächlich mit Vipassana in diesen Moment zurückfinden, wo man merkt, alles, was ich tun muss, ist begreifen, das bin ich gar nicht. Das ist schön, daran festzuhalten, aber jetzt tut es auch weh. Also irgendwann überwiegt das Wehtun und dann ist das Schöne zwar immer noch schön, aber das Wehtun wird größer und irgendwann kann man dann vielleicht tatsächlich loslassen von dieser Erfahrung. Oh, von der Erfahrung, dass man da dran hängt und dann kann man wieder zurückfallen in die Erfahrung, ach so, nichts davon bleibt. Es ist jetzt in diesem Moment, wenn es da ist, schön und ich erfahre es und erlebe es und ich kann es genießen, was schön ist und ich kann damit klarkommen, wenn was wehtut und nicht schön ist. Aber auch das geht vorbei. Dieses Training ist eigentlich ein Training von immer mal wieder fallen lassen, immer mal wieder loslassen, immer mal wieder darauf verlassen, dass die Leute sagen ja immer, oh, alles wird gut. Aber das ist ja nicht wahr, sondern es ist ja schon immer alles gut, weil es war ja nie was schlimm, weil es ist ja immer alles nur vorübergehend. Macht das irgendeinen Sinn? Also die Übung, der Trainingseffekt, über den ich eigentlich sprechen möchte, da hat sich mir eben so ein Bild aufgetan. Und zwar habe ich Unterricht gegeben, also ich mache Coaching, aber auch Musik und gebe Unterricht für Querflöte. Querflöte ist ein Instrument, wo man den Ton nicht einfach erzeugt, indem man stumpf reinpustet, sondern da muss man ziemlich viel Balance haben und ziemlich viel Gleichgewicht und zwar im ganzen Körper. In der ganzen Körperhaltung muss man eine gewisse Spannung haben, aber auch ganz viel Lockerheit und man muss im Ansatz in den Lippen ganz viel Spannung haben, auch ganz viel Lockerheit. Das heißt, es ist ein Training für die richtigen Haltemuskeln, damit die anderen Muskeln, die flexibel sein sollen, um zum Beispiel von einer Oktave in die andere zu wechseln, muss ich eben Spannung erzeugen oder halt loslassen können. Also von der unteren Oktave, da muss ich ganz locker sein. Und bei der oberen Oktave brauche ich eine gewisse Grundspannung, aber auch nicht so, dass ich komplett zumache und es sich anhört wie das nervige Pfeifen von einem Topf, der unter Druck steht und da ist ein Löchlein drin, sondern, wie heißen diese hier, Teekesselchen. Wenn es sich nicht anhören wie sollen wie ein Teekessel, der einfach nur Druck rauslässt, dann muss ich halt auch eine gewisse Entspannung haben. Aber wenn ich dann wieder in die Unteroktave will, dann muss ich nochmal locker lassen. Darf aber die gesamte Grundspannung im Körper an gewissen Stellen nicht loslassen. Das heißt, das ist so ähnlich. Das hat sich mir so als Bild irgendwie aufgetan wie eine gewisse Grundbewusstheit, wenn die mal da ist im Körper, eine gewisse Erfahrung von, ach so, zum Beispiel von den Fersen über die Rückseite, beim Singen ist es genauso, von den Fersen, also quasi von den Fußsohlen über die Rückseite des Körpers bis hin um den Kopf herum, bis zu den Lippen ist eine gewisse Spannung, aber von den Lippen bis runter vorne lang an den Füßen, da ist keine Anspannung, damit man eben den Ton in der richtigen Intonation halten kann, aber gleichzeitig auch fallen lassen kann, um eine gewisse, man sagt Embouchure, eine gewisse Klangfarbe herstellen zu können und die auch ändern zu können, um halt in dieser Klangfarbe eine Variabilität zu haben und damit, das ist das, was ich persönlich an Querflöte so faszinierend finde, dass der Klang nicht einfach gegeben ist. Wenn ich Klavier spiele, dann klingt das entweder lauter oder leiser, je nach Anschlag auch sanfter oder härter, aber der Klang selber ändert sich nicht, weil das immer die gleiche Seite ist, die immer an der gleichen Stelle angeschlagen wird. Ich weiß, ich werde dem Instrument in keiner Weise gerecht, aber die Variabilität des Tones oder die Lebendigkeit des Tones ist bei der Querflöte für meine Begriffe am allerhöchsten. von allen Instrumenten, die ich kenne. Und oder bei der Flöte generell und bei der Querflöte noch mehr. Und dann gibt es so traditionelle Arten, Flöte zu spielen, zum Beispiel in Japan. Jetzt rede ich auch über das Querflötenspielen, aber ich komme nicht wieder zurück auf den Punkt. Wo sie zum Beispiel sagen, dass man eben mit dem Klang der Querflöte, weil der so lebendig ist, dass man damit sogar mit den Toten sprechen kann. Ja? Also da ist so viel Lebendigkeit drin, so viel Energie, so viel Spiel, dass man damit sogar zu den Toten sprechen kann oder mit den Ahnen sprechen kann. Ob das noch einen Sinn ergibt? Naja, ob die Ahnen nochmal auftauchen, mal schauen. Jedenfalls diese Vorstellung, dass es eine Grund, also im Rücken, also im Hintergrund, ja, also der Himmel, der, da ist eine gewisse Bewusstheit, eine gewisse Spannung, ein gewisses Erleben passiert davon halten, ein Gehaltensein. Und dann kann der Rest des Körpers eben den Ton generieren und mit der Querflöte, ne? Oder auch beim Singen. Und dieses Bild hat sich mir gerade so, das war so deutlich vor Augen, dass es genau das Gleiche, also es ist quasi ein Echo von dem ist, was bei dem Meditieren passiert, nämlich dass man da die Erfahrungen machen kann von Gehaltensein. Und zwar witzigerweise in der Form, dass man begreift, da ist ja nicht jemand, der mich hält, sondern jemand, also ich, diese Person, die ich denke, dass ich bin oder die ich erfahre zu sein, die ist gehalten. Aber nicht von irgendeinem bärtigen Mann auf einer Wolke und auch nicht von irgendwelchen Buddhas und auch nicht von irgendeinem Menschen oder von irgendwas oder von einem Tier oder Pflanze oder irgendwas, von gar nichts. Die ist von gar nichts gehalten. Das heißt, das Tolle ist, es gibt sowas wie das Nichts. Es gibt sowas wie die Erfahrung von keine Sorgen, weil alles zieht vorbei. Keine Ängste, weil nichts hat irgendeine Form von Substanz. Das heißt, das Nichts, also der Himmel, der hat keine Substanz, der ist selber nicht, aber ohne den könnten auch die Wolken nicht an ihm vorbeiziehen. Und das ist diese Mitte, das ist dieses Gefühl von sich immer mal wieder fallen lassen in dieses, ach so, es kann ja gar nichts passieren. Das ist dieses Vertrauen in, manche sagen halt Gottvertrauen. Aber der Witz ist halt, wenn man diese Erfahrung hat, dann ist das nichts Fremdes, dann ist das nicht etwas anderes, was mich hält, sondern dann weiß ich, wie soll ich denn das jetzt sagen, dass ich mich halte oder dass ich gehalten bin, aber nicht durch eine Person ich, sondern durch das Bewusstsein ich. Okay, Grenze erreicht der Worte. Ich lasse es jetzt so stehen. Ich glaube, es wird nicht besser, wenn ich andere Worte dafür verwenden will. Ich finde es immer wieder erstaunlich. Also wenn ich jetzt Menschen, zum Beispiel mich treffe oder andere Leute treffe, die emotional sind und vor allem auch in meinem Erfahren, auch in letzter Zeit immer häufiger, sind das Emotionen, die ich schon so lange in mir trage und so gut kenne und die so gewaltig groß sind, dass ich denke, ich bin das oder die Welt ist so. Ne? Immer wenn das passiert, dann fühle ich mich so, das ist ein Gesetz, das ist eher eine Regel, das passiert, das kann ich gar nichts dran machen. Und wenn ich dann meditiere, dann merke ich, dass es auch nur, obwohl es riesig ist und den gesamten Himmel ausfüllt, aber es ist nicht der Himmel. Es ist eine riesengroße Scheiß-Tourette-Syndrom-Wolke. Die macht sogar Gewitter, die macht, dass es sich richtig schlimm anfühlt und als ob es niemals vorbeigehen würde und die ist riesengroß und die macht hier Stunden, Tage, Monate lang schlechtes Wetter. Aber dahinter ist der Himmel. Und die Tatsache, dass ich wahrnehmen kann, dass das schlechtes Wetter ist, heißt, ich bin nicht das schlechte Wetter. Ich bin leider gerade einfach nur in der Situation, dass da keine Sonnenstrahlen durchkommen. Das heißt aber nicht, dass ich das bin. Kein Mensch ist depressiv. Die Menschen erfahren Depressionen. Kein Mensch ist Angst, sondern Menschen erfahren Angst. Kein Mensch besteht aus Scham, sondern Menschen erfahren Schamgefühl oder auch Schuld. Kein Mensch ist schuldig, sondern erfährt das Gefühl von Schuld in seinem eigenen Körper. Und damit muss man gar nichts machen, weil man kann damit gar nichts machen, weil das sind einfach Sachen, die auftauchen. Und das Training Also jetzt habe ich diese Flötenschüler, diese verschiedenen, in verschiedenen Stadien sind von Lernen und verschiedene Stadien von dieser Anspannung schon haben, aber dann halt eben auch wieder in den anderen Muskel reingehen. Das ist so ein bisschen wie seine Körperhaltung zu verändern. Das ist auch ein Beispiel, was ich gerade durchlebe, von einer etwas schlechteren Körperhaltung zu einer etwas besseren Körperhaltung zu kommen. Dann hast du die Muskeln, die haben halt trainiert, deinen Körper zu halten, sind aber leider die falschen und die richtigen oder sind überlastet, weil die anderen nichts tun auf der Gegenseite. Also bei mir ist vorne die Schultern zusammen und die Rückenmuskulatur, die die Schulterblätter nach hinten ziehen könnte, beziehungsweise nach hinten unten, die ist nicht so stark wie die Muskeln, die vorne die Schultern und die Arme nach vorne innen ziehen und leider vorne unten. Und das heißt, das Training in diesem Fall für die Muskulatur besteht darin, vorne zu dehnen und hinten zu stärken. Man kann aber den Himmel nicht stärken. Also man kann jetzt beim Meditieren nicht quasi die Erfahrung stärken, dass man tatsächlich nur der Himmel ist. Das Einzige, was man tun kann, ist, da, wo es zu sehr festhält, loslassen. Das ist das Einzige, was man tun kann. Und das ist halt diese Übung, die ist so genial definiert und so genial ausgedacht von Buddha, also von dem Siddhartha Gautama, Gautama Siddhartha, ich weiß nicht, welche Reihenfolge, manche sagen so, manche sagen so. Also der hat diese Übung halt angeblich seinen angeblich, ich war nicht dabei, weitergegeben, dass die einfachste Übung zur Erleuchtung zu kommen eben die ist, sich hinzusetzen und alles einfach nur zu beobachten. Und damit ist nicht hinsetzen gemeint, sondern damit ist gemeint, sich innerlich hinzusetzen und zu sagen, egal, ob ich mich jetzt bewege, ist nur eine Beobachtung, ob ich jetzt sitze, ist nur eine Beobachtung. All das passiert, auch mein ganzer Körper, alles, was da drin ist, alle Emotionen, alle Gedanken, das passiert auf der Leinwand. Und die Leinwand, das ist, wer ich wirklich bin. Ich kann einfach nur empfehlen, die Erfahrung zu machen. Und weil es diese Übung gibt, Vipassana oder auch Achtsamkeitsmeditation, kann ich empfehlen, diese Meditation zu machen. Ich habe sogar darüber nachgedacht, so eine Gruppe zu gründen, weil ich das ja jetzt quasi von meinem Lehrer beigebracht bekommen habe und der ist jetzt weitergezogen zu einem anderen Ort, wo er Vipassana Retreats macht. Aber hier gibt es jetzt gerade keine. Und genau, wer Bock hat auf Vipassana, der komme vorbei. Und dann machen wir eine Vipassana-Gruppe. Das ist total super, weil man kann diese Meditationskissen wunderbar in einem Muster von 1,5 Metern Abstand sich wie so ein schönes Muster auf den Boden legen und dann kann da jeder in seinem, in seinem Bereich atmen und sitzen und meditieren und ein bisschen Erleuchtung erfahren, ein bisschen diesen kleinen inneren Abstand, diese innere Haltung, die immer schon da ist, dieses Gehaltensein ist immer schon da. Deswegen ist halt auch dieser Moment von Gott hält dich in seiner Hand oder diese ganzen Sprüche. Ne? Das ist doch schon mal alles gut. Du bist doch schon in Sicherheit. Du musst ja gar keine Angst haben. Das sind Worte, die darauf hinweisen. Das sind nie Worte, die die Wahrheit enthalten, sondern das sind immer Hinweise auf etwas. Nämlich auf die Tatsache, dass man, wenn man jetzt den Körper betrachtet, ja, du kannst zwar vorne dehnen und hinten die Muskeln stärken, dass du wieder in eine gute Haltung kommst, aber du kannst eben bei Vipassana nur einen Teil davon machen. Du kannst das Gehaltensein nicht machen und das ist blöd, weil das kannst du nicht trainieren, aber das ist halt auch genial, weil das ist immer schon da. Solange du nur loslässt, bist du gehalten, wollte ich sagen. Was soll mir dieser Versprecher jetzt sagen? Ah, Hilfe, ich glaube nicht, was ich selber sage. Das ist toll, weil du eben nur einen Teil davon üben musst und das ist das Loslassen. Ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich unendlich. Das ist der Punkt. Ich glaube, es ist ein guter Punkt aufzuhören und euch damit freizulassen. Und ich habe so viele Ideen, was ich euch alles erzählen kann. Aber wenn ihr tatsächlich eines Tages Bock habt, Vipassana zu machen und gemeinsam zu meditieren, ihr wisst ja, wer mich erreichen könnt. Also auf jeden Fall geht es über die Anchor-Seite. Ne? Da könnt ihr mir eine Nachricht schicken, also www.anchor.fm/eva_schlauch. Also da, wo der Podcast ursprünglich herkommt. Ne? Anchor.fm, da findet ihr mich unter meinem Namen Eva Schlauch. Und da könnt ihr mich kontaktieren. Oder auch über Facebook und so weiter. Kriege ich jetzt die Kurve oder will noch was gesagt werden? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass noch was gesagt werden will, aber vielleicht muss es in eine eigene Folge. Für heute schließe ich damit diese Folge ab und wünsche euch eine ganz, ganz tolle Herbstzeit. Bleibt gesund und munter und erinnert euch ab und zu daran, dass ihr der Himmel seid und nicht die Wolken. Bis bald, eure Eva.